Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, dass ich heute Morgen hier sein darf. Schon vor einem Jahr im September durfte ich hier schon predigen im Gottesdienst. Und mit vielen Leiterinnen und Leitern, so in den letzten Monaten, durfte ich schon unterwegs sein auch. Wir machen so eine Schulungsreihe zum Thema Führungskompetenz optimieren. Und ich finde jetzt sehr, sehr schön, jetzt heute Morgen im Rahmen von diesem Gottesdienst auch Gemeinschaft zu pflegen mit euch. Ganz kurz so ein Blick auf, wie so die nächsten Minuten ablaufen. Ich werde so einen Predigtteil gestalten, also ein Input, Gedankenanstöße. Aber es ist schon meine Überzeugung, eine Predigt ist ja in dem Sinne nie fertig. Auch was ich anhand von einem Bibelabschnitt versuchen möchte, so zu entfalten und darzustellen, das ist ja nie fertig ausgelotet. Und deswegen finde ich immer so schön, nach so einem Predigtteil, wo ich auch nicht mit einem Amen abschließe, sondern eigentlich wirklich in der Haltung von einem Doppelpunkt auch, dass wir danach, so nach einem kleinen Instrumentalstück, noch so miteinander hier so im Plenum ins Gespräch kommen. Ich werde dann auch hier von der Bühne herunterkommen, denn wir sind miteinander Lernende von Jesus Christus. Und so während einer Viertelstunde ungefähr gibt es dann so die Möglichkeit, vielleicht noch eine Verständnisfrage zu stellen, eine Erfahrung beizusteuern oder etwas zu ergänzen. Was ich heute Morgen so predigenderweise versuche zu sagen, das ist ja auch immer nur das, was ich zu diesem Bibelabschnitt bis jetzt weiß und wo ich das Gefühl habe, das könnte sinnvoll sein heute Morgen. Aber es ist ja so schön, der Heilige Geist ist nicht nur auf der Bühne daheim, sondern ja in der gesamten Gottesdienstversammlung. Und deswegen halte ich das auch für sehr, sehr neutestamentlich. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder und jede etwas mitgebracht. Und deswegen würde ich nachher, also nach dem Predigtteil, gerne noch so das Plenum öffnen und so in eine Interaktion, in ein Gespräch gerne eintreten. Also das schon mal einfach so ein bisschen zur Einstimmung und zur Vorbereitung. Ich möchte gerne einen kurzen Bibelabschnitt lesen, und zwar aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 41 bis 44. Und als er, Jesus, nahe hinzukam, sah er die Stadt Jerusalem nämlich, und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkennen würdest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen. Sie werden dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleichmachen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, dass du uns an die Hand nimmst, miteinander, und uns einen Weg bahnst in dein Wort, und wir verstehen, was dieser Bibelabschnitt uns sagen möchte, hier heute Morgen. Bitte sprich du, Herr, und offenbare dich in unserer Mitte. Amen. Ja, also die ganze Situation hier ist eigentlich unglaublich prächtig. Es ist Frühling, die Stadt Jerusalem, einige von euch kann ich mir vorstellen, das gibt's ja, haben so ein Leporello, so ein ganz langes Poster, so Israel und Jerusalem Freunde haben das so an der Wand hängen, und es sieht ja unglaublich imposant aus, so Jerusalem von der allerschönsten Seite mit blauem Himmel und der Felsendom und die Klagemauer etc. etc. So eine Situation ist hier Frühjahr in Jerusalem. Grün breitet sich aus, alles ist schön. Nicht lange bevor Jesus Christus dann gekreuzigt wird, zieht Jesus mit seinen Mitarbeitern in Jerusalem ein. Das ist das, wovon der Prophet Zacharja 700 Jahre vorher gesprochen hat, nämlich, dass der Fürst von Israel auf einem Fohlen einreiten wird. auf einem Esel, Entschuldigung, auf einem Eselsfohlen einreiten wird in Jerusalem. Und die Leute ziehen ihre Klamotten aus, reißen Zweige von den Bäumen, werfen das auf die Straße, hätte ich fast gesagt. Und Jesus zieht in Jerusalem ein. Und alle sind am Jubeln. Es ist ein Prachtstag, eine Prachtsituation. Alle sind am Jubeln. Und jetzt das. Als er nah hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Was ist da eigentlich los? Wir lesen hier, er weinte über die Stadt Jerusalem. Wir kennen das auch als Überschrift in unserer Bibel, Jesus weint über Jerusalem. Aber das möchte ich jetzt mal gerade betonen, das ist nicht so, wie wir uns das vielleicht so irgendwie vorstellen, so der Sohn Gottes verdrückt drei Tränen und dann ist er wieder formell, steht er da auf der Matte und bewahrt Haltung als Sohn Gottes. Also, was hier wirklich steht im Neuen Testament ist, er wird von einem lauten Schluchzen überfallen. So hin und wieder mal geht es mir auch so, dass ich nah am Wasser gebaut habe. Und Schluchzen, das hat dann auch damit zu tun, dass man auch seine Haltung verliert. Dann kann man sich und kann ich mir nicht und sicher Jesus auch nicht sagen, so, fertig, abgestellt, Form bewahren, Nastürchli und dann ist alles wieder in Butter und alles sieht super aus und man hat sich im Griff. Jesus wird von einem lauten Schluchzen überfallen. Da gibt es kein Halten. Das ist die Situation. Oder ich sag's mal gerade so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und wir kennen das ja alle irgendwie. Er heult Rotz und Wasser. Das ist die Situation. Ja, als Sohn Gottes. Aber hier gibt's für Jesus kein Halten. Er wird von einem lauten Schluchzen überfallen, angesichts von dem, was er da sieht. Das ist jetzt so der Blick vom Ölberg. Jerusalem vor seinen Augen. Und was ist denn da eigentlich los? Jesus, warum weinst du? Das schöne Jerusalem, von dem lässt Jesus sich nicht beirren. Sondern er sieht in Jerusalem die einzelnen Einwohnerinnen und Einwohner. Menschen, die in einer Situation sind, das sieht alles wunderbar aus, aber Jesus sagt, sie sind verloren. Obwohl der Sohn Gottes in ihrer Mitte ist, das ist ja der Wahnsinn. Und es ist wie ein Brett vor den Augen, sie sind wie mit Blindheit geschlagen und sehen nicht, dass der Retter in ihrer Mitte ist und greifen nicht zu. Und das kümmert Jesus. Und das zerreißt ihm das Herz und er wird von einem lauten Schluchzen überfallen. Romeo, sorry, das ist hier irgendwie eine schwierige Montur, aber ich beiß mich dadurch. Also die Menschen sind ahnungslos. In Jerusalem. Die Quelle des Lebens ist in ihrer Mitte und Jesus merkt, sie greifen nicht zu, sie sind gehalten, sie sind blockiert, haben Handbremsen und das dauert ihn. Und das löst einen Tränenschwall aus bei Jesus. Romeo, herzlichen Dank, dass du da bist. Super. Ja, merci. Und versteht ihr zunächst mal den Kontrast hier. Jesus wird von einem lauten Schluchzen überfallen und auf der anderen Seite die johlende Volksmenge, die das toll findet, wie dieser Jesus da in Jerusalem einzieht. Das ist so ein Gegensatz. Aber jetzt, wie Jerusalem wirklich dran ist, und das ist jetzt entscheidend, auch für uns hier heute Morgen in Wiel. Wie Jerusalem wirklich dran ist, sagt uns nicht der Augenschein. Das sah so toll aus, das Jerusalem. Damals sicher so wie heute, schöne Leporellos und so. Und wenn man auch so schaut, die sind alle satt geworden damals. Denen ging es wahrscheinlich nicht so schlecht. Aber Jesus sieht und er sieht tiefer. Und er wird von einem lauten Schluchzen überfallen. Genauso wie einmal im Matthäusevangelium, Kapitel 9. Jesus sieht eine Menschenmenge und er sieht, dass es alles Menschen sind ohne einen Hirten. Und das tut ihm bitterlich leid. Also Jesus sieht tiefer. Und schaut mal, jetzt der Bogen zu uns, hier heute Morgen und auch in den nächsten Wochen. Ihr führt ja eine Evangelisationswoche durch im November. Und deswegen stelle ich mir vor, könnten diese Gedankenanstöße jetzt eine gewisse Bedeutung haben im Blick auf dieses Projekt, was ja vor euch steht als Gemeinde. Mir geht es oft so und vielen von uns vielleicht heute Morgen auch. Also wenn alles so einigermaßen okay ist, wenn man nicht gerade übereinander herfällt, wenn man doch sich moralisch so Pi mal Daumen so einigermaßen korrekt verhält und wenn doch auch eine Stadt so wie Wiel doch irgendwie auch schön aussieht und alles irgendwie geregelt ist, haben wir ganz schnell das Gefühl, ja, hier ist ja alles irgendwie christlich. Und Mann, und ich spüre das dann einfach so, wenn ich so dahin lebe, spüre das so gar nicht, dass ich zu den Menschen gehören darf, die Jesus Christus erkennen durften, die ihre Hand in die Hand von Jesus legen durften, wo die Heilige Schrift sagt, wer sein Leben für Jesus Christus geöffnet hat und Jesus der Herr vom Leben geworden ist, das sind gerettete Menschen. Menschen, die auf einem neuen Fundament stehen. Von neuem geborene Menschen. Menschen, die mit dem lebendigen Gott unterwegs sind. Die an der Hand von Jesus Christus, er der Meister, wir die Lernenden, die so durchs Leben gehen dürfen. Und die so diese Perspektive haben vom Himmel. Aber nicht nur eine Jenseitsvertröstung, sondern der Himmel ist ja bereits angebrochen mit Jesus Christus. Und wir schauen bereits durch den Horizont hindurch. Und das dürfen wir als Christen sein. Und ich vergesse völlig, dass es ganz, 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 ganz viele Menschen gibt um mich herum, in nächster Nähe, bis hinein in meine Familie, die mich eigentlich zu einem lauten Schluchzen führen sollten. Das ist ein Riesengraben von Lebensqualität. Und ich glaube, das ist so eine Art von Verführung, der wir alle irgendwo ausgesetzt sind, dass wir so einfach, wenn wir so dahin leben, so das Gefühl haben, es ist ja eigentlich alles so in Ordnung. Und die, die Jesus wirklich brauchen, das sind die Abgestürzten, die Junkies und die Penner und vor allem also all die Leute in der dritten Welt. Die brauchen Jesus. Aber versteht ihr, und das ist so jetzt eine Zielsetzung auch von meinen Gedankenanstößen, dass wir nochmal wie auch einen siebten Sinn aktiviert kriegen, nämlich diesen tieferen Blick, dieses genauere Hinschauen, das sich nicht beirren lassen, das sich nicht betören lassen, dieses, dass wir Illusionen durchschauen lernen, dass wir wieder tiefer schauen und dass uns das berührt und dass uns das bewegt und dass wir merken, hier gibt es einen Handlungsbedarf. Und ich hänge die Latte jetzt mal gerade so, also relativ hoch, aber doch erreichbar. Nämlich, dass wir heute Morgen merken, die evangelistische Woche im November, das ist nicht, was einige organisieren, so stellvertretend für mich, sondern es ist ein Projekt, wo ich glaube, dass jeder und jede von uns persönlich berufen ist, sich dort einzuklinken und auch Betroffenheit zuzulassen. Ich weiß, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Aber was ich machen kann heute Morgen ist, im Namen Jesu und hoffentlich in der Kraft von Jesus Christus Anregungen zu geben und etwas zu stören, was dann vielleicht dazu führt, dass Einzelne von uns auch heute Morgen und vielleicht in den nächsten Wochen neu anfangen aufzumerken, sich wecken zu lassen. Es geht in dieser evangelistischen Woche wirklich auch um unsere ganz persönliche und individuelle Hingabe. Aber das passiert nur, wenn bei uns auch etwas angeregt wird. Und ich nicht nur im Kopf weiß, oh ja, ich sollte mich ja engagieren, also dann engagiere ich mich halt irgendwie. Sondern, dass es uns auch der Ärmel innen nimmt und wir wirklich merken, wir sind Christinnen und Christen, wir sind Nachfolgerinnen und Nachfolger von dem Jesus. Und Jesus heißt ja übersetzt, Gott hilft, Gott rettet. Und ich denke manchmal im Blick auf mich, hey Kerle, du hast kein Recht, dich Christ zu nennen, wenn nicht immer wieder diese Betroffenheit dich auch bewegt, dass du merkst, dass du den Mund auch mal aufmachst und das Herz aufmachst für Menschen, die in der Irre laufen, wertvolle Menschen. Das ist nicht eine Haltung von oben herab, sondern so auf Augenhöhe, aber wohlwissend Menschen um mich herum, fehlt das Wesentliche, nämlich das wahre Leben an der Hand von Jesus Christus. Das ist ja nun sehr, sehr interessant. Also wenn jetzt so meine Zielsetzung ist heute Morgen, so ich sage jetzt mal ganz platsch und frei und offen, so eine gewisse Unruhe auch auszulösen, so eine gewisse Bewegung und eine gewisse Vibration und also inneres Betroffensein, dann glaube ich, dass ich damit auf einem ziemlich guten, biblisch orientierten Weg bin. Nämlich, also wir mögen vielleicht manchmal das Gefühl haben, dass Gott so in seiner x-ten Dimension eine relativ ruhige Kugel schiebt. Also da ist alles so in Ordnung und da ist alles so gesittet und so wunderbar und die Herrlichkeit wartet ja auf uns. Also dieses ganze Warten, das tönt so und fühlt sich ein bisschen an wie, ja, da ist eine unglaubliche himmlische Ruhe. Aber das ist eine, sage ich jetzt mal, eine falsche Sicht der Dinge. Und davon spricht dir das Neue Testament auch. Beispielsweise, nur ein paar Kostproben, dass Jesus zum Beispiel ja sagt, dass die Engel jubeln, das High Life über einen Menschen, der die Umkehr schafft. Über einen Menschen, der umkehrt zum lebendigen, ja, da war ja das Kreuz, zum lebendigen Jesus Christus. Die Engel, die Heerscharen jubeln über einen Menschen, der die Umkehr schafft. Also da ist wirklich ein Rieseninteresse. Ich glaube, dass die Menschen es lieben, die Engel es lieben, zu jubeln und zu feiern über einen Menschen, der die Umkehr schafft. Da ist wirklich was los im Himmel, in dieser Dimension. Oder dieses Gleichnis von der Frau, die irgendwo in ihrem Haus dieses Geldstück, diesen Groschen verliert und dann alles stehen und liegen lässt und dieses eine Geldstück sucht und dann nicht nur sich zurücklehnt, oh, ich hab's gefunden, sondern jetzt auch noch ein Fest macht mit ihren Nachbarinnen. Also so ein Frauencafé irgendwie. Aber versteht ihr? Das geht uns ja auch manchmal. Also irgendwas habe ich verloren und ich suche das. Ich ziehe meine Bücher vor, ich schaue unterm Schreibtisch nach, ich frage meine Frau und meinen Sohn, der sowieso auch noch eine super gute Spürnase ist für verlorene Dinge und so. Ich ruhe nicht, bis ich das gefunden habe. Da läuft etwas. Oder noch ein drittes Beispiel. Der Hirte, der 99 Schafe nach Feierabend stehen lässt und nochmal loszieht, wegen diesem einen Schaf, diesem Hundertsten, das einfach nicht da ist und auf die Suche geht. Also das sind mal so ein paar Kostproben. Und hier aus meiner Sicht der Höhepunkt. Jesus wird von einem lauten Schluchzen überfallen, wegen dieser scheinbaren, wunderbaren Kulisse in Jerusalem und in Wiel und Umgebung. Ich bin überzeugt, weil Gottes Wort zeitlos ist, dass doch heute eine ganz große Trauer bei Jesus ist, wie ein Schluchzen auch angesichts dessen, was er hier sieht in Wiel und Umgebung. Ich glaube, dass ihn das nach wie vor betrifft. Aber das ist alles Bewegung und Vibration und sich nicht so zur Ruhe setzen. Einfach zufrieden sein. Ich möchte gern eine wahre Begebenheit erzählen. Also so ganz, ganz, ganz ursprünglich kommen meine Frau und ich aus Ostfriesland, also das ist ja ganz da im Norden von Deutschland, so Richtung Holland. Und da gibt es so die ostfriesischen Inseln. Und eine Insel heißt Spiekeroog. Und es gibt eine Geschichte, dass dort nach dem Zweiten Weltkrieg so irgendein Zefi, eine Zefi-Gruppe so mit 40 Jugendlichen, dort Ferien gemacht hat und ja eben nach dem Zweiten Weltkrieg da so am Strand, ja was hatte man? Man hatte höchstens seine Badtücher und so und kurzum da Ferien gemacht haben und dann auch in die Nordsee rausgeschwommen sind und dann geht der Bericht, dass es dort zufällig, und das passiert ganz, ganz selten, dass dort zufällig eine Unterströmung aufgetreten ist. Und Unterströmungen sind ja nicht sichtbar. Und die Leute am Strand haben gehört, da ist irgendeine Unruhe. Man hörte so Schreie und es war irgend so eine Irritation auch am Strand. Und was ist denn da los? Und der Bericht sagt so, dass ein Bergwerksdirektor aus dem Ruhrgebiet, anscheinend ein Hühne von Mensch, dann dort am Strand aufgestanden ist und gerufen und gebrüllt hat, eine Menschenkette bilden. Und er selber ist an die Spitze dieser Menschenkette gegangen. Und so hat man eine Menschenkette gebildet vom Strand aus zu diesen Jugendlichen hin, um diesen Jugendlichen die Hand zu reichen, damit sie gerettet würden. Und der Bericht sagt, dass man den größten Teil der Jugendlichen hat retten können. Wer ums Leben gekommen ist, sind 4 Jugendliche und der Bergwerksdirektor dort an der Spitze dieser Menschenkette. Das sagt der Bericht. Und was der Bericht sagt, und das hat mich jetzt so vor allem berührt vor einigen Jahren. Der Bericht sagt, also wörtlich, die frivolsten Leute am Strand haben sich bewegen lassen und sind aufgestanden. Und das heißt, also jetzt mal in meiner und unserer Sprache und heutiger Sprache und so, also die coolsten Leute, hey, die sind in den Ferien dort am Nordseestrand. In der Sonne. Und wer die Nordsee kennt, also bis ich 20 war, habe ich da gelebt, da in unmittelbarer Nachbarschaft von der Nordsee. Die wird seltenst mal 19 Grad warm. Also wenn es gut ist im Sommer, ist das so 17, 18 Grad. Ich gehe bei der Temperatur nicht in die Nordsee. Jetzt nur mal zum Sagen, hier, die sind da nach dem Zweiten Weltkrieg da am Strand von Spiekeroog. Die sind da auf ihren Badematten und die Sonne scheint, es ist warm und gemütlich. Also ich würde mir das 10-mal überlegen, ob ich in das saukalte Nordseewasser reingehe. Ja gut, so bis zu den Knien ist das ja kein Problem. Aber wenn ich dann bis zur Brust drin stehe, das ist ungemütlich. Und das sagt dieser Bericht und das hat mich so berührt, dass die coolsten Leute, die es nicht nötig gehabt hätten, dass die sich haben motivieren lassen von diesem Bergwerksdirektor, der da ruft, und ins Nordseewasser gestiegen sind und diese Menschenkette gebildet haben. Das finde ich so bewegend bei diesem Bericht und ich finde es eigentlich so etwas wie ein modernes Gleichnis an dieser Stelle. Und ich möchte jetzt von dieser Begebenheit jetzt den Bogen schlagen zu uns, hier heute Morgen. Hier zu uns Menschen wie du und ich. Und ich müsste jetzt auch hier runterkommen, weil es ist wirklich wie du und ich, weil es uns alle persönlich gleichermaßen, auch mich, obwohl ich Berufschrist bin, gleichermaßen zu bewegen hat und betrifft. Nämlich wir alle und ich, wir sind von solcher Unterströmung umgeben. Und wir merken es leider meistens nicht. Dort am Strand von Spiekeroog, da ging es um menschliches Leben oder Tod. Und die Menschen haben sich motivieren lassen, sind aufgestanden und ins Wasser gestiegen. Aber es gibt auch einen geistlichen, einen ewigen Tod, eine ewige Verlorenheit. Und das ist jetzt so meine Frage an euch, auch mich, Knuff in die Rippen, selbstverständlich. Um uns herum gibt es eine Unterströmung, in der unermesslich viele Menschen dahin treiben. Sie merken es meist nicht bewusst und doch schreien sie und doch rufen sie. Und wir dürfen wissen, nicht als Besserwisserinnen und Besserwisser, Aber wir dürfen diese Information haben und wir wissen von der Heiligen Schrift her, sie sind in dieser Unterströmung, die ins Verderben führt. Und es ist bereits Verderben. Nichts tun heißt, und wenn nichts passiert, diese Unterströmung führt in den Tod. Nicht nur in den menschlichen Tod, auch in den ewigen Tod, die ewige Ferne von Gott. Und das ist jetzt meine Frage an euch, an mich, an uns hier miteinander als Jüngerinnen und Jünger von Jesus, als Schülerinnen und Schüler von Jesus. Was bedeutet das für uns? Und ich möchte ganz provokativ uns fragen, darf das sein, dass uns das in Ruhe lässt? Darf das sein? Es ist eine rhetorische Frage. Nein, ich glaube, das darf nicht sein. Weil wir uns auch Christen nennen. Wir sollten vielleicht dieses Label Christ, Christin ablegen. Wenn dieser Rettersinn von Jesus für uns eigentlich nicht wirklich Bedeutung hat. Jesus heißt, Gott hilft und Gott rettet. Und ich möchte hier einen Gedanken sagen. Soweit ich die Heilige Schrift kenne und das Neue Testament ja vor allem, Jesus hat nie über sich selbst und sein eigenes Leid geweint. Einzig hat er geschluchzt über die Situation, dass er diese Unterströmung in Jerusalem sieht und Jerusalem merkt es nicht. Und er setzt sich ein, dass er Menschen die Hand reicht. Aber es rührt ihn zutiefst, dieses Elend, diese Differenz. Er, der Sohn Gottes, wir die Christen und dort die Menschen in der Unterströmung, in diesem schönen Jerusalem, und sie merken es nicht. Ich meine, das sollte uns zum Innehalten aufrufen. Und dass wir uns fragen, nochmal, wie Standortbestimmung, wo stehe ich eigentlich als Christ, als Christin? Habe ich eigentlich diesen Namen wirklich verdient? Ihr merket hoffentlich, ich spreche hier null Drohungen aus. Also ihr merket das hoffentlich. Aber ich möchte einfach zeigen, das ist die Situation und hier sind wir. Und ich glaube, da ist eine unglaublich große Spannung. Vieles passt da nicht zusammen und ich lade dich ein, ganz persönlich auch, darüber nachzudenken. Jetzt Menschenkette. Ich möchte dieses Bild nochmal ganz kurz aufgreifen. Für mich bedeutet jetzt Menschenkette, eine Kette bilden. Das ist für mich persönlich die Berufung der Gemeinde. Weil eine Menschenkette bilden, dazu muss man einige sein. Also ich kann nicht alleine Menschenkette bilden. Das ist für mich die Berufung der christlichen Gemeinde und auch die Berufung aus meiner Sicht auch von eurer Gemeinde. Und ich möchte ganz kurz ein paar Punkte noch schnell beleuchten, was denn das heißen könnte. Und ich sage jetzt ganz praktisch, was es auch heißen könnte vielleicht für diese evangelistische Woche im November. Also da könnte sich das ja umsetzen, dieses eine Menschenkette bilden. Also ein erster kleiner Gedanke, kurzer Gedanke. Eine Menschenkette bilden heißt, es kommt auf jeden und jede an. Das hätte am Strand von Spiekeroog nicht funktioniert, wenn nur jeder Zehnte Lust gehabt hätte, da ins Wasser zu treten und einander die Hand zu reichen. Und ich sage hier nichts Neues, glaube ich. Und ich sage es trotzdem und es fühlt sich vielleicht ganz neu an, wegen diesem Bild von der Menschenkette und der Betroffenheit von Jesus Christus. Es kommt wirklich auf jeden und jede an. Auf x verschiedene Begabungen und Typen, die wir sind in der Gemeinde. Aber das heißt, ich muss auch Teil dieser Menschenkette sein wollen. Und ich sage jetzt mal was ganz Gesponnenes, es ist wie paradox. Könnte es sein, es ist eine Hypothese, es ist einfach eine Frage. Und ich lade dich ein, dich damit auseinanderzusetzen. Könnte es sein, du bist zwar Christ, aber könnte es sein, dass es für dich angesagt ist, dich neu zu deiner Gemeinde zu bekehren? Also wenn ich mir vorstelle, Spielchaos, ich wäre damals dabei gewesen. Natürlich, wenn ich rechts schaue, mein Nebenmann und links meine Nebenfrau, also die Begriffe sind gerade ein bisschen komisch, aber also meine Neben, also rechts und links, also Nachbar, Nachbarin so in der Menschenkette. Natürlich würde ich mit ihm oder ihr nicht in die Ferien gehen. Das ist überhaupt nicht mein Typ. Aber stell dir, das können wir uns nicht aussuchen in der Gemeinde. Und deswegen ist wichtig, nochmal diese Frage, kann es angesagt sein, einen neuen Entscheid zu treffen, nicht nur wegen dem November, aber einen neuen Entscheid zu treffen, ich gliedere mich neu ein in meine Gemeinde. Ich stehe neu auf und stehe neu hin und reiche die Hände. Ein erster Gedankengang. Ein zweiter Gedanke. Eine Menschenkette bilden heißt, eine Kette bilden. Heißt, ich habe das eben schon angedeutet, einander die Hand reichen. Ich kenne ja glücklicherweise jetzt eure Gemeinde nicht sonderlich gut, deswegen kann ich so manche Hypothesen, Vermutungen oder könnte es sein, das in den Raum stellen. Also deswegen sage ich mal, also eine Menschenkette bilden verträgt nicht noch Fronten auch in dieser Menschenkette. Ich möchte so dramatisch sagen, wir haben nicht wirklich Zeit, innerhalb der Gemeinde auch noch Grabenkämpfe durchzuführen und uns zu kabbeln und zu kämpfen. Und wäre wie in dieser Menschenkette, 4, 5 haben Ärger über irgendwas, lassen los und machen hier Tamtam und Theater. Die Menschenkette ist unterbrochen und sie ist nicht mehr wirkungsvoll. Eine Kette bilden heißt wirklich einander die Hand reichen, heißt auch den rechts und die links berühren, heißt in Kontakt sein. Kann die Frage aufwerfen, das kannst du dir selber auch überlegen, gibt es vielleicht irgendwo einen Bedarf, wo ich weiß, ich bin befähigt, ich bin begabt, könnte da ein Bedarf sein, dass ich mich eingliedere in eine Arbeitsgruppe, in ein Team, dass ich mich irgendwo speziell neu mit einbringe? Vielleicht könnte das eine Konsequenz sein. Ein dritter Gedanke zum Bild von dieser Menschenkette. Und das ist jetzt vielleicht ein ungewohnter Gedanke, aber ich formuliere das hier. Eine Menschenkette bilden heißt auch, die Leitenden unterstützen. Es gibt ja eine Gemeindeleitung, die sich 1000 Gedanken macht und sich Überlegungen macht, wie gestalten wir den Weg als Gemeinde. Was der Martin sagte, die Zeit hat eine Richtung, aber eine Gemeinde hat hoffentlich auch eine Richtung. Wir sind miteinander unterwegs und da gibt es ein Leitungsteam. Es gibt aber auch viele Teams hier in der Gemeinde, leitende Teams, die sich auch Gedanken machen, zum Beispiel über den Gang der Jugendarbeit. Mein Gedankenanschluss ist, mein Gedankenanschluss ist der, überleg dir auch, was du tun kannst, dass die Leitenden wirklich leiten können. Und ich möchte schnell in Klammern sagen, ich habe eine unglaublich große Liebe für Individualität. Ich empfinde mich auch als Individuum. Und wenn ich nicht aufmerksam bin und ich bin irgendwo in einem Team drin, dann ist es für das Team relativ schwierig, gut voranzukommen, denn ich habe immer noch eine Idee und ich habe immer noch einen Gedanken, könnte man nicht besser in die Richtung gehen? Und Gott sei Lob und Dank merke ich dann irgendwann, so Rainer, jetzt ist gut, hast du alles gesagt, jedenfalls das meiste, das Wesentliche, jetzt hockst du aufs Maul und jetzt wird ein Entschluss getroffen, jetzt gibt es einen Entscheid und jetzt gehen wir voran. Versteht ihr? Das möchte ich gerne sagen. Individualität ja, aber eine Menschenkette lebt nicht nur von Individualität, sondern wir sind zusammen dran. Und da ist der Bergwerksdirektor und der zieht und ruft und man ist da, um für diese Jugendlichen da zu sein. Deswegen nochmal dieser Gedanke, was kannst du tun, um den Leitenden, ihre Leitungsaufgabe, dass sie leiten sollen, vorangehen sollen, dass sie das besser tun können. Und ein letzter Gedanke, eine Kette bilden heißt, miteinander arbeitsfähig sein. Und das ist jetzt vielleicht ein relativ ungewohnter Gedanke. Ich selber bin nicht so ein Wahnsinnsfreund davon, dass alle sich sympathisch sein müssen in der Gemeinde. Die liebe Zeit, wo kämen wir da hin? Und ich muss auch nicht mit allen in die Ferien gehen können. Das ist so ein stehender Begriff. Aber können wir miteinander arbeiten? Ich sage jetzt auch nicht dienen. Ich glaube auch, es muss nicht immer alles voller Harmonie sein in der Gemeinde, aber können wir zusammen schaffen? Ja, wir können das. Zusammenarbeiten an einem Projekt. Zum Beispiel auch jetzt im November. Zusammen arbeitsfähig sein. Und dass mir die Nase von dem und die Klamotten vor Ehre und das Votum von ihm immer wieder mal, das nervt zwar. Aber wir schaffen zusammen. Wir finden miteinander einen Weg. Nur so, glaube ich, kann eine Gemeinde als Menschenkette Wirksamkeit entfalten.